Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Vorräte auf dem Planeten Erde schrumpfen. Wir verbrauchen zu viel und wollen erst noch immer mehr. Alles soll wachsen, wachsen, wachsen. Schluss mit dem Wachstumswahn fordert deshalb ein neues Buch, das sich als Plädoyer für eine Umkehr versteht. Mitgeschrieben hat es Urs Pigasche. Er war früher Leiter des Kassensturz und arbeitet heute als Wissenschaftsjournalist und Sachbuchautor. Er ist zu Gast bei Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Herr Gasche, sind Sie ein Optimist?
Ja, ich bin also nicht von dieser Sorte ein Optimist, wie wir meistens in den Regierungen haben, die einfach Zwangsoptimisten sind. Es ist ja interessant, dass Pessimisten oder Skeptiker, die sieht man selten in einer Regierung. Und es hat zum Beispiel in der ganzen Geschichte noch nie einen Diktator gegeben, der Skeptiker oder Pessimist war.
Sie haben nämlich ein sehr pessimistisches Buch geschrieben, dokumentiert, die Welt geht kaputt.
Ja, wenn man so weitermacht wie jetzt, dann gibt es ganz sicher einen unheimlichen Kampf um die letzten Rohstoffe, Bodenschätze, Energie. Das fängt ja jetzt schon an. Man hat in Afrika, Südamerika sind westliche Konzerne und Länder, die da schon ganze Flächen aufkaufen, entweder aufkaufen oder leasen für x Jahre, damit sie dort zum Beispiel können Dieselagrar für Bioethanol produzieren, damit wir mit unseren Kerren umeinander fahren können, noch weiter.
Wenn Sie auf die Welt schauen, sehen Sie auch gut.
Ich sehe gut. Ich sehe zum Beispiel eine Nachricht, ganz konkrete, die bei uns fast nicht verbreitet worden ist. Die neue englische Koalitionsregierung unter Cameron hat von Anfang an beschlossen, sie wolle bei den Flughäfen rings um London, Heathrow, als grosser Hub betroffen, keine neuen Pisten. Und das war ein jahrelanger Kampf in England um Heathrow. Und die haben jetzt beschlossen, keine neue Pisten zu machen. Und die offizielle Begründung war, auf der einen Seite können wir nicht sagen, wir wollen Klimaschutz, für den Klimaschutz etwas tun, für Umwelt etwas tun, für den Lärm etwas tun. Und auf der anderen Seite, nur damit mehr Engländer können und spanische Studenten gehen, ein Wochenende oder eine Woche, oder englische Studenten ein Wochenende in Reykjavik oder in Prag verbringen. Wenn man diese Balance sieht, dann sind wir fürs Klima. Also eigentlich ganz sensationell. All die wirtschaftlichen Wachstumsargumente haben plötzlich Zweite gemacht. Und bei uns in den Medien ist praktisch nichts gekommen. Wenn ich rede, die wissen das gar nicht.
Da kommen wir noch darauf zurück, wie die Medien auch über das Wachstum berichten, auch über die Nachrichten, was Sie jetzt gerade davon geredet haben. Ich will noch schnell zuerst beim Buch bleiben, wo ich ein bisschen einen düsteren Eindruck bekommen habe, wo ich ein bisschen düster gestimmt worden bin, als ich es gelesen habe. Es ist auch düster illustriert. Man sieht da Abfallbilder aus Ghana vor jedem Kapitel. Müllfelder, Sodom und Gomorra heisst da eins von diesen Felder. Müllarbeiter. Dann sieht man eine Kuh und die Kuh ist auch noch gerade krank. Düstere Bilder.
Das sind eben die Realitäten, wo wir wenig davon hören, dass unsere Elektromüll, das ist alles Elektronikmüll auf dem grossen Müllfeld in Accra, Ghana, wo wir die Bilderserie gezeigt haben, da ist zum Teil auch unsere Elektromüll dort, aus den Augen, aus dem Sinn bei uns. Und für die Kosten und die Schäden, die das verursacht hat, die Gesundheitsschäden, kommen ja Konzerne bei uns nicht auf. Und das sind Entwicklungen, die sind gigantisch und wenn man die nicht zur Kenntnis nimmt bei uns, ist einfach, dass die Medien darüber überhaupt nicht berichten.
Und die düsteren Bilder, die braucht sozusagen, um den Leuten, auch die das Buch lesen, wirklich zeigen, so schlimm steht.
Das ist einfach auch, um den Zusammenhang zu zeigen, oder? Die grosse Frage ist ja, die mir niemand beantwortet, wie soll es möglich sein, dass die 3,5 Milliarden Menschen in China, Indien, Afrika, dass die gleich viel materiellen Verschleiß haben, gleich können leben wie wir. Das haben wir noch nie mehr beantworten können. Im Gegenteil, was wir ja wollen, mit 2% Wachstum, das klingt ja noch wenig 2% Wachstum, aber umgerechnet heisst das, dass wir in 35 Jahren doppelt so viel Geld zur Verfügung haben, zum Konsumieren, zum Autobahnen breiter machen, noch mehr Tunnel bauen durch Berge, Zweitwohnungsbau können verdoppeln in den Bergen und so weiter. Wenn wir das?
Ich will gerade noch mal schnell beim Buch bleiben und auch noch mal bei den Bildern. Dann bin ich auf Tierbilder gestossen. Da sieht man einen Orang-Utan. Da davon gibt es immer weniger. Man sieht einen Bengaltiger, der verliert den Lebensraum. Man sieht Fischotter, die werden ausgerottet. Man sieht den roten Thunfisch, der ist am Aussterben. Sie nennen das Buch ein Plädoyer. Ist es nicht viel mehr, für mich ist es gewesen, ein Hilferuf?
Ja, Sie können es auch als Hilferuf anschauen, weil ja nicht viel dagegen gemacht wird, obwohl der Club of Rome schon vor 50 Jahren oder vor 40 Jahren das thematisiert hat. Aber die Bilder sind eben typisch, oder? Es sind ja ein paar Tierarten, die jetzt gerade alle kennen, die am Aussterben sind. Und das Aussterben, das ist in keiner Bilanz drin. Das ist im Wachstumsbilanz ist das nie drin. Bei den Unternehmen sowieso nicht. Wenn die Natur kaputt geht, Rohstoffe ausgebeutet werden, Tiere aussterben, das Meer mit Plastik vollgestopft werden, das erscheint nie in der Positiv-Negativ-Bilanz. Im Gegenteil, das ist höchstens in der Positiv-Bilanz.
Schluss mit dem Wachstumswahn, heisst das Buch, das jetzt rauskommt. Sie haben schon mal ein Buch geschrieben, auch zusammen mit dem Herrn Guggenbühl, zum Wachstum auch, 2004. Hat sich seitdem etwas geändert?
Eigentlich wäre das Wachstum wahrscheinlich langsam zum Stillstand gekommen, unterdessen von allein, wenn nicht plötzlich nach der die Finanzkrise gekommen wäre und alle Länder sich massiv überschuldet hätten, um eigentlich mit Schuldenzuwachs hat versucht, das Wachstum in Gang zu behalten.
Das heisst, die Krise wäre für Sie, also die Finanzkrise wäre für Sie eigentlich eine Chance gewesen, das Wachstum tatsächlich langsamer wird.
Das wäre auch eine gewesen, aber ich glaube, wir können auch nicht so weitermachen nach der Finanzkrise. Es hat ja jetzt wirklich politische Auseinandersetzungen gegeben. Deutschland, England und andere Länder sagen, wir müssen jetzt sparen, wir müssen das Budget kürzen und streichen. Und die Amerikaner, wenn aber den Europäer reden, nein, wir müssen jetzt den Konsum weiter ankurbeln und so weiter, weil wir wollen nach Deutschland können weiter exportieren. Da zeigt sich der Konflikt, der jetzt da ist und das Risiko, dass es wieder eine neue Finanzblase gibt. Nur weil man, Teufel komm raus, will das Wirtschaftswachstum weiter ankurbeln und da die Lösung von einem Problem sieht, das es in der Vergangenheit nie gelöst hat. Nur wegen dem sind wir wirklich auf einem gefährlichen Pfad.
Das heisst aber eigentlich seit dem letzten Buch, also in der letzten Grössenordnung 6 Jahre, die Lage hat sich verschlimmert.
Ja, tatsächlich, weil jetzt leben wir auch noch auf grossem Pump finanzieller Art und man hat einfach nichts gelernt, oder? Vor 6 Jahren, als wir das Buch rausgegeben haben, haben es noch die Wirtschaftsliberalen, die alle fürs Wachstum sind, gesagt, nein, wir müssen im Gegenteil, wir müssen stärker wachsen, wir müssen Irland nacheifern, oder? Irland war das grosse Vorbild gewesen mit den riesigen Wachstumszahlen. Da hat man jetzt gesagt, wir müssen weiter deregulieren, wir müssen liberalisieren, damit das Irland nicht bald wird überholen. Also, ich hätte gern gehabt, die wären nach Irland ausgewandert. Die kommen jetzt wahrscheinlich alle wieder zurück. Man weiss ja, in welcher Misere Irland im Moment ist. Aber wir haben nichts gelernt von diesem Fall.
Wenn ich Ihnen da zulasse, kommt mir ein bisschen abgegriffenes Bild. Aber so der Rufer in der Wüste, haben Sie das manchmal auch, den Eindruck von sich?
Ja, man ist in der Minderheit, aber sehen Sie, das heisst nicht, dass man ein schlechteres Argument hat. Vor dieser Finanzkrise, war auch eine Minderheit von Ökonomen, die gewarnt haben und gesagt haben, das kommt nicht gut raus.
Seit Ende der 70er Jahre verbraucht die Menschheit mehr Rohstoff als eben anwachsen. Wir leben auf zu grossem Fuß. Das ist so ein bisschen die Grundthese auch von Ihrem Buch. Wir zehren von den Reserven. Wir brauchen Reserven, die zum Teil in den letzten Jahrtausenden auf der Erde überhaupt erst entstanden sind. Wie gross ist Ihr ökologischer Fußabdruck?
Der ist auch viel zu gross, natürlich. Also, die Schweizer brauchen ja im Durchschnitt etwa 4-mal so viel, was sie selber haben an fruchtbarem Land und Ressourcen und Rohstoff. Und für den Rest leben wir vom Ausland. Weltweit ist es heute etwa 1,5-mal so viel. Das ist natürlich nur möglich, weil eben, wie Sie gesagt haben, die Erde während Jahren Millionen Rohstoff und Energie und so angesammelt hat und sich gebildet haben. Und von diesen Rohstoff, das ist ein Tresor, ein Vorrat, wo wir jetzt einfach zehren davon. Und wenn wir dort davon zehren, noch der Witz, es gibt keine Bilanz, die dann am Schluss sagt, wie viel haben wir jetzt gebraucht. Das gibt's zwar einmal im Jahr, gibt's eben das Defizit vom Naturhaushalt, das veröffentlicht wird. Das ist gerade vor 10 Tagen etwa veröffentlicht worden. Und ich muss sagen, so viele hat das Radio nicht darüber berichtet, es hat fast niemand darüber berichtet. In der gleichen Woche ist Quartalbericht gekommen von der Credit Suisse, eine Bank. Da hat man etwa 3 Tage lang darüber berichtet, über den Quartalsbericht, am Tag vorher, wenn er recht rauskommen könnte, am Tag, wenn er dann war und am Tag nachher noch kommentiert. Und von dem, das ist eine Bank gewesen, was ist viel wichtiger ist für alle Leute, nämlich wie wir mit den Rohstoffen umgehen von dieser Welt. Da ist eine Bilanz, eine Jahresbilanz rausgekommen. Hat kaum Ziele in den Medien.
Habe ich jetzt vorher richtig gehört, auch der Urs P. Gasche kann in der Schweiz nicht nachhaltig oder mit einem Fußabdruck, der nicht zu gross ist, leben?
Nein, man muss ohne Abspecken, geht das nicht, ohne anders zu leben. Was nicht heisst, dass man schlechter muss leben. Aber der Verschleiß, der einem natürlich zum Teil aufgezwungen wird, also nehmen wir ein Beispiel, ich habe daheim Computer und Software, wo ich sehr viel, ich habe Excel und Word und weiss nicht was alles. Wir haben sogar Zeitungen gemacht mit Software. Da hätte ich 10 Jahre lang mit dem können leben. Aber es ist ja nicht möglich, oder? Plötzlich kommt eine neue Software raus. Dann sagt die Druckerei, ja, mit der alten kann ich nicht mehr kutschieren. Und verschiedene neue Tools rauskommen, laufen nur mit der neuen. Aber die neue Software läuft nicht mehr vom alten Computer, also müssen sie eine neue haben. Wir kennen das alles und das landet alles auf dem Müll und zum Teil eben dort in Accra, auf dem Sodom und Gomorra Müllfeld.
Das heisst aber auch, in der Schweiz ist es eigentlich sehr schwierig, überhaupt etwas zu machen oder überhaupt so nachhaltig und mit so einem ökologischen Fußabdruck zu leben, dass es eben man den Planeten nicht würde ausbeuten.
Das ist sehr schwierig. Was noch verrückt ist, ist, dass der Einzelne, wenn er noch macht, was vielleicht der Pfarrer am Wochenende in der Kanzel predigt, nämlich vernünftig leben und haushälterisch umgehen. Was ist vernünftiger heute als haushälterisch umgehen? Man weiss, die Energie, also die fossilen Energieträger gehen zur Neige. Atom hat ein riesen Problem mit dem hochradioaktiven Müll und so weiter. Und Rohstoff gehen aus. Weltweit hat es noch Milliarden, die Nachholbedarf haben und wollen leben wie wir. Was macht ein vernünftiger Mensch? Er geht doch äußerst haushälterisch um mit all diesen Gütern von der Erde. Und wenn man aber das macht, dann hat man das Gefühl, wenn man Nachrichten hört und so, dass man eigentlich auf dem falschen Dampfer ist, weil dort heisst dann, wenn weniger umeinander geflogen ist, wird das traurig verkündet, dass jetzt Fluggesellschaften oder der Flughafen wieder weniger Umsatz macht oder dass Bauwirtschaft wieder weniger hat können verbauen. Im Gegenteil, also es wird als freudige Nachricht gebracht, wenn möglichst viel umeinander geflogen wird oder möglichst viel verbaut wird.
Dann kommen wir gerade noch darüber, wie die Medien berichten tatsächlich. Gleich noch die Frage. Das heisst aber, der Einzelne, wenn er weniger fliegt, hilft das zwar. Wenn er eine kleinere Wohnung hat, hilft das zwar. Wenn er nachhaltig isst oder auch Kleider nachhaltig kauft, dann hilft das zwar. Aber alles zusammen nützt unterm Strich eigentlich gleich nicht so wahnsinnig viel.
Nein, man muss natürlich die Strukturen ändern, oder? Ich finde das sehr löblich. Alle, die versuchen, wir sagen dem im Buch, Produktivität vom Konsum, von ihrem Konsum zu erhöhen. Man hört ja dauernd in den Medien, die Wirtschaft muss die Produktivität erhöhen. Aber vom Konsument aus gesehen muss er natürlich versuchen, seinen Konsum zu optimieren und die Produktivität zu erhöhen. Das heisst, mit möglichst wenig Käufen von materiellen Gütern eine maximale Lebensqualität zu erreichen. Das muss eigentlich das Ziel sein. Und das wäre dann auch in Richtung eben weg von diesem Wachstumszwang. Aber der Einzelne kann beschränkt etwas machen, er sollte sicher mitmachen, da gibt es einige Sachen, die der Einzelne machen kann, aber der Einzelne kann nicht Strukturen ändern. Also wenn es einfach nur 600 Franken kostet oder 700 nach New York retour zu fliegen an Weihnachtsmarkt oder 200 Franken nach Berlin retour am Wochenende, dann kann man nicht von allen verlangen, dass sie freiwillig darauf verzichten. Die Leute sind rational. Und da müssen Strukturen geändert werden, da muss endlich Kostenwahrheit ankommen.
Sie haben es jetzt schon 2-3 Mal gesagt, die Art, wie die Medien über das Wachstum, über den Wachstumswahn berichten, denken Sie auch problematisch. Wo sehen Sie das vor allem? Sie haben vorher das Beispiel von der Credit Suisse erwähnt. Berichtet man da einfach zu viel? Berichtet man zu positiv? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist einfach unsinnig. Ich weiss gar nicht, wer das interessiert, dass man fast jeden Tag irgendwelche Quartalsberichte hört von Banken und Unternehmen. Das ist ja in der Schweiz ganz extrem. Also in grösseren Ländern wie Deutschland und Frankreich wäre das in der Tagesschau gar nicht möglich. Die haben ein bisschen mehr Unternehmen.
Gut, es gibt ausgebaute Börsenberichterstattung, gibt es überall.
Aber nicht in der Tagesschau oder in der Hauptnachricht. Das sehen Sie nicht.
Das heisst, Sie würden sagen, das Wachstum wachsen als Grösse in der Wirtschaft ist einfach zu positiv bewertet.
Ja, das wird ja immer positiv gebracht. Das wird eben nicht nur mal wertneutral gebracht, sondern immer wertend positiv, oder? Es wird mit freudiger Miene eben erzählt am Fernsehen, dass die Swiss wieder Umsatz gesteigert hat oder die Bauwirtschaft wieder den Umsatz gesteigert hat und von der Krise fast nicht gemerkt hat. Also, es ist dann völlig egal, was da verbaut wird. Ob man da wieder Zweitwohnungen baut und wieder Landschaften zu Betonwüsten macht, das ist eigentlich völlig egal. Das steht gar nicht zur Debatte. Es ist einfach gut, wenn die Bauwirtschaft mehr Umsatz macht. Oder zum Beispiel Überschrift, die BKW, das ist ein bernisches Kraftwerk, BKW auf Erfolgskurs.
Das heisst, sie haben mehr Strom verkauft.
Das heisst, sie haben mehr Strom verkauft. Dabei wollen wir doch alle, dass sie weniger Strom verkaufen.
Was passiert denn im Urs Pegasche, wenn er liest 2% Wachstum? Beispielsweise.
Ja, dann stelle ich mir eben vor, dass in 35 Jahren offenbar alle wollen, dass sie doppelt so viel Geld haben, zum Ausgeben, und dass das einfach nicht möglich ist und dass wir einen Schritt näher sind im Crash. Und der Crash fängt an mit einem weltweiten Kampf um Energievorräte, Rohstoff, Wasser. mit der Schweiz sind wir eine Insel. Bei uns ist es noch nicht ganz so akut, aber wir werden von dem sehr betroffen sein.
Das heisst, alle Unternehmen, die Pluszahlen machen, sind für Sie eigentlich schlechte Unternehmen?
Nein, überhaupt nicht. Aber ein Unternehmer, der kann auch Gewinn machen, ohne dass er wächst. Aber vor allem müssen wir die Rahmenbedingungen ändern. Also wir schreiben ja ein Buch, muss man alle Subventionen abbauen. Und Subventionen, die wachstumsfördernd sind, das ist in erster Linie Transport. Das ist weltweit, das ist aber auch in der Schweiz. Also ich meine, wir zahlen nach Bundesrechnung, zahlen wir etwa 8-9 Milliarden an Bahnverkehr. Mit dem Ziel auch, dass Leute mehr auf eine Bahn umsteigen und auch mehr Güter auf die Bahn gehen. Aber gleichzeitig subventionieren wir den Autoverkehr mit undeckten Kosten von etwa 8 Milliarden. Also irgendwie versteht man ja die Welt nicht mehr. Also sollen wir jetzt umsteigen oder nicht? Und die gegenseitigen Subventionen machen einfach, dass der Verkehr und Transport viel, viel zu billig sind. Also weltweit sind das Hunderte von Milliarden, die man da subventioniert. Und das führt dann dazu, zu einem Unsinn, dass man natürlich dann in Asien produziert, etwas, was man viel gescheiter in Europa produzieren kann. Wenn vielleicht Tunneldurchgänge realistisch würden, Kosten eingefordert
also
werden
bei uns, Neat.
Dann würde vielleicht einiges, was in Italien produziert wird, nicht mehr in Deutschland, also von Deutschland her exportiert und importiert, sondern am Ort wieder produziert. Und ich glaube, die Kostenwahrheit in Verkehr und Energie ist eine ganz wesentliche Forderung, die man schrittweise erfüllen muss.
Das ist jetzt ein Blick in Ihr Buch. Dort hat ganz viel so Beispiele drin, viel so Rechnungen, viel so Zahlen auch werden einem dort präsentiert. Ich möchte noch ein bisschen grundsätzliche Fragen. Heisst das denn für Sie, dass Wachstum an und für sich, ich sage jetzt mal, etwas Schlechtes ist?
Ja, das materielle Wachstum, das wir in dem sogenannten BIP,
also Bruttoinlandprodukt,
das ist die Wirtschaftsleistung, wo man jeden Tag davon redet und wo man als positive Botschaft bringt, wenn es wieder 0,25% offen ist und eine negative Botschaft, wenn es 0,25% sinkt. Das ist sicher ein absoluter Irrsinn, weil das Bruttoinlandprodukt ja überhaupt nicht unterscheidet zwischen gut und böse und so weiter und eben aufgrund von völlig verzerrten Preisen zustande kommt.
Jetzt gibt's Möglichkeiten, das Wachstum einzudämmen, die sind im Buch auch aufgelistet, ökologische Steuerreform als ein Beispiel, Wachstumssubventionen, Sie haben es vorher angetönt, müsste man streichen, Anreize beispielsweise setzen für kürzere Arbeitszeiten, das sind alles Lösungen, die sind nicht ganz neu und auch da stelle ich fest, die sind eigentlich seit Jahren auf dem Tisch, passiert ist praktisch nichts.
Ja, leider. Der Club of Rome hat noch gemeint, es sei jetzt noch genug Zeit, dass wir umkehren auf dem Weg und einen sanften Übergang machen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Zeit verloren und es ist fraglich, ob das überhaupt noch gelingt. Es ist halt so, dass immer im Namen eigentlich vom Wachstum, wenn Sie das genau verfolgen, heissen immer, man kann halt keine ökologische Steuerreform, das ist wachstumhemmend, man kann keine Kurzarbeit oder auch Teilzeitarbeit fördern und Anreiz geben, das ist wachstumshemmend, man kann das und jenes nicht immer, weil es wachstumhemmend ist oder Standortnachteil bringt. Es ist immer im Namen des Wachstums, dass man nichts mehr kann. Wegen dem reden wir auch vom Diktat des Wachstums. Man kann keine Steuerpolitik, keine Sozialpolitik. Man kann nichts mehr machen. Es ist alles unter dem Zwang und Diktat vom Wirtschaftswachstum. Und gleichzeitig verzapfen wir uns, wir leben in einer freien Wirtschaft.
Sie haben in dem Buch haben Sie eine Widmung drin. Es ist besonders für den Alban geschrieben, besonders auch für den Zeno und ein paar andere Junge zwischen 15 und 35 Jahre alt. Sie sind 65. Ist eigentlich schade, dass, wenn ich das so sagen darf, so einen Alten braucht, der das Buch schreibt.
Ja gut, also wir haben jetzt natürlich eine jahrzehntelange Erfahrung und das mitgemacht. Wir haben das Wachstum erlebt. Wir haben die sehr positiven Sachen vom Wachstum erlebt. Ich meine, in den 40er, 50er, 60er Jahren hat das Wachstum noch mehr Vorteil gehabt als Nachteil. Das hat irgendwie dann in dem Laufe der 80er Jahre erst umgeschlagen. Wir haben das erlebt und können das mitteilen. Und die Jungen, die ich kenne, das sind alles Junge, die wir kennen, die wir das gewidmet haben, die haben andere Probleme. Wenn man jung ist, hat man andere Probleme. Und da, glaube ich, ist man so zukunftsoptimistisch und so und will das Leben geniessen. Aber die kommen allenfalls eines Tages zur Kasse.
Ist es eigentlich eine Schuld, die Sie da abtragen? An die jüngere Generation?
Nein, also ich weiß nicht, es gibt ja eine gesellschaftliche Schuld, wenn schon. Ich glaube nicht, dass man da von individueller Schuld reden kann.
Das nächste Buch wird nötig sein. Das wird noch wachstumskritischer.
Ja, wir hoffen einfach nicht, dass wir dann im Titel das Wort Crash brauchen, Wachstumscrash. Das hoffen wir nicht, weil Das wird nicht mehr so leicht von über die Bühne gehen, wie der Finanzkollaps, wo man jetzt einfach mit ein paar Milliarden Geldschwemme hätte mal vorläufig können über die Bühne bringen und wir nicht so viel gemerkt haben, oder die meisten von uns nicht. Aber wenn das Wachstum zusammenbricht, dann gibt das also das grösste Konfliktpotenzial, wo ich lieber nicht mehr erleben würde, dass das zum Ausbruch kommt.
Das heisst, am liebsten würden Sie kein Buch mehr schreiben?
Am liebsten keins, wo ich muss auf dem Titel schreiben Umweltcrash.
Herr Gasche, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.